Du musst bestimmte Hashtags machen zu bestimmten Zeitpunkten. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich will es jetzt wissen. Und da habe ich mir einfach ein paar Millionen Datensätze geholt.
Ja, geil. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Kujans Podcast, deiner Show rund ums Thema Videografie, Fotografie und Marketing. Mein heutiger Gast ist Johannes Wobus und das ist ein super spannender Gesprächspartner. Ich habe ihn über LinkedIn kennengelernt. Er ist der Geschäftsführer der Wobus und Lehrmann GbR und wir reden heute über die Datensicherheit bezogen auf Instagram, reden über Moral und Ethik und der Umgang mit Daten im Marketing, führen noch ein Streitgespräch in Bezug auf Influencer-Marketing und reden nochmal ganz kurz über Algorithmen. Also es kommt viel auf euch zu, seid gespannt, das wird eine super spannende Folge. Genau, hallo Johannes, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Hallo Pujan, ja, ich bin der Johannes Wobus. Du hattest mich, glaube ich, angeschrieben oder angesprochen, vielmehr aufgrund eines Streitgesprächs, welches ich mit einem unserer Kollegen geführt hatte. Und es ging, soweit ich mich erinnere, um TikTok.
Jawohl.
Ja, ich bin Geschäftsführer der Wobus und Lehmann GbR und eines unserer Tätigkeitsschwerpunkte ist eben Big Data getriebenes Erfinden von Marketingstrategien.
Super spannend. Für alle, denen das jetzt direkt gar nichts sagt, wie kann man sich das vorstellen? Was ist Big Data?
Naja, Big Data, du wirst es wahrscheinlich auch durch deine tägliche Praxis kennen, das Aufsetzen und Finden von Marketingstrategien basiert auf zwei Optionen. Erstens Gefühl und Erfahrung. Und zweitens Zahlen, Daten und Fakten. Zahlen und Daten und Fakten generieren sich aus großen Datensammlungen, die in unseren Standardfällen teilweise 500 bis 600 Millionen Datensätzen umschreiben. Oder besser laiengerecht ausformuliert, eine Datenbank hat bei uns im Standard um die 800 Gigabyte und beschreibt die Erfassung eines kompletten Jahres aus, unter anderem den Instagram-Universum.
Super, super spannend.
Das ist, genau, aha. Das nennt man Big Data.
Ja, gut. Also für alle, die das nicht kannten, sollte das jetzt klar sein. Du hast da ja gerade ein super spannendes Projekt am Laufen, das Instalog-Projekt. Das verfolge ich so ein bisschen über LinkedIn. Genau, am besten du erzählst da mal so ein bisschen was über den Corona-Case, damit man da so ein bisschen verstehen kann, was du da eigentlich genau machst.
Im Grunde ist das ganz einfach. Die Plattform, genannt Instagram, liefert uns Daten-Nerds Schnittstellen, öffentlich erreichbare Datenschnittstellen, die man befragen kann über etwas, was man bei uns nennt HTTP-GET-Ansprache. Technisch betrachtet sieht das so aus, ich sage, liebes Instagram, gib mir mal bitte alles raus an öffentlichen, freiwillig abgegebenen Postings zum Thema Coronavirus. Die Daten werden zurückgeworfen aus der besagten Schnittstelle. In den Daten findet man User, die Geocodes, die teilweise hinterlegt werden, Hashtag-Wolken, Content der Postings und selbstverständlich auch seit Mitte des letzten Jahres, soweit ich mich erinnere, wird auch zurückgeworfen die Bildinhaltsbeschreibungen in Textform. Also werden Bilder hochgeladen und vertextet, wo Menschenmassen zu sehen sind, wird das eindeutig deklariert mir präsentiert.
Also das heißt, es läuft automatisch ein Scan der Bildinhalte durch und dazu generiert Instagram auch Keywords oder wie kann man sich das vorstellen?
Keywords werden generiert, aber auch komplexe Aussagen. Warte, ich schau mal kurz rein. Zum Beispiel eine Aussage, die in 2 bis 3 Sätzen hier niedergeschrieben wird. Beispielsweise 5 Personen stehen am Strand und feiern eine Party.
Das ist super, super, super spannend. Okay, und jetzt mit all den Daten, die du da gesammelt hast, was machst du denn damit?
Im Grunde musst du das dir als Laie so vorstellen, die gesammelten Daten sind erst einmal neutral, aussagelos. Und dann setzen wir Marketing-Nerds uns hin und überlegen uns, wie können wir den Datenpool befragen. Eine Frage wäre, Liebe Datenbank, liefer mir mal bitte alles raus aus dem Country Code CN für China zu den Themen Coronavirus. Das ist, möchtest du die SQL-Abfrage sehen oder hören?
Ja, gern.
Moment. Zum Beispiel Select Sternchen from Location where Country Code gleich CN.
Mhm. Okay, ja, das ist ja super easy, ja klar.
Genau, die entspricht der Anweisung, bitte gib mir alles aus deinem großen Datenpool zu China, wo etwas aus dem Bereich China geprocessed wurde. Möchte ich jetzt allerdings wissen, oder möchte ich jetzt einen Filter da drauf setzen zum Thema Coronavirus, dann sage ich Select Sternchen from Location über Country Code gleich CN and Text like Coronavirus.
Ach was, ja, okay.
Und dann habe ich alles da zum Thema
Coronavirus. Und dann, basierend auf China. Also alles, was in China gepostet wurde.
Genau, du hast die Logik verstanden. Und jetzt muss man weiterschauen. Natürlich, du kennst ja das Spielchen, gerade bei Instagram oder generell Social Media, da werden ja Trends gern genutzt zum Absetzen von Spam, zum Absetzen von Fake News. Und dann überlegt man sich natürlich, wie kann man den Filter Tags like Coronavirus spitzer formulieren. Da kann man zum Beispiel sagen, were tags like Coronavirus and not like Bikini or
okay,
not like us.
Und das dann immer weiter eingrenzen und einschränken.
Genau. Aber die Abfrage, wie ich sie dir jetzt gerade eben sehr, sehr grob darstelle, die ist ein Resultat einer, nennen wir es einmal, Zielgruppenspezifikationsberatung. Wir kennen ja das, diese Vorgehensweise aus unserem Geschäft, ja genau.
Ja. Mhm.
Und man kann über diese Abfragen zum Beispiel auch einen Sonderfilter absetzen auf diese Bildinhalte. Zum Beispiel kann man sagen, wer Tags like, dann die ganze Reihe, and Content Info like two persons.
Ach was.
Also
nur wenn zwei Leute im Bild sind.
Korrekt.
Krass. Okay, also das heißt, man kann ja wirklich dann extrem stark targetieren. Also das ist ja an sich ja, also das, was man sich ausspielt, ist ja noch targetierter, als was man quasi, wenn man jetzt über Facebook-Ads was schaltet, dann kann man ja nie im Leben so genau targetieren. Aber auslesen geht das dann wiederum schon so genau.
Genau, und damit du ein grobes Vorstellung dazu bekommst, wie schnell die Daten erhaltbar sind, also einmal die große Runde durch China laufen lassen, das sind, warte mal, bei China stand gestern 50.000 Locations, die abprüfbar sind, 50.000 mal 50, weil mal 50 bedeutet je Location Maximum 50 Postings öffentlich. Das dauert 8 Stunden.
Krass. Aber das ist
dann
ja
haben
schon
wir die Daten
richtig. Ich meine, das
genau,
sind ja auch Massen an Daten.
Korrekt. Man kann das Ganze natürlich noch etwas beschleunigen, indem man sagt, wir lassen 5 Datenabholprogramme laufen.
Na klar, und dann ist es fünffach so schnell.
Genau.
Mhm.
Genau. Wir haben entsprechende Experimente zum Beispiel auch auf Deutschland laufen. Und in Deutschland können wir mittlerweile pro Arbeitstag, da rechnen wir aber pro Arbeitstag 12 Stunden, 420.000 Locations jeweils in quasi Echtzeit abholen.
Krass. Ja, das ist unfassbar.
Ist
ja, klar. Also ich finde das, find das echt stark. Also ich habe, wie gesagt, auch, wir hatten ja schon vorher mal telefoniert, das in so einem Rahmen und allgemein in dem Umfang noch nie von irgendwem gesehen oder gehört. Und ich finde das jetzt auch, also beim ersten Telefonat schon erstaunlich, aber jetzt auch nochmal. Also das sind einfach, ja, also was man damit alles anstellen kann, da können wir auch gleich nochmal zukommen, ist ja wirklich unfassbar.
Genau. Und einmal die große Runde durch Deutschland, das bedeutet so ungefähr 3 bis 3,5 Gigabyte Daten, die gespeichert werden.
Ja, krass. Okay. Wollen wir noch ein bisschen beim Coronavirus bleiben, weil ich würde gerne noch ganz, ganz gerne darauf eingehen, was ihr dann mit den Daten gemacht habt, weil ihr habt ja jetzt des Öfteren Daten ausgelesen und euch angeguckt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wie die Entwicklung war, sprich, wo es gestartet hat, dass Leute darüber geredet haben oder darüber gepostet haben und wie sich das dann so ausgebreitet hat. Habe ich das so richtig verstanden und interpretiert aus dem, was ich auf LinkedIn gesehen habe?
Genau. Die selbstgewählte Aufgabe war, herauszufinden, wo zum ersten Mal auf Instagram über das Thema Coronavirus geschrieben worden ist, wie sich das Ganze verteilt innerhalb von China und ausgehend von China natürlich weltweit.
Okay, super
Ja,
spannend.
das war. Und jetzt solltest du noch wissen, dass zu jedem abgeholten Datensatz wird ein Zeitstempel abgelegt, der beschreibt, wann gepostet wurde. Und wenn du den Zeitstempel, also der Zeitstempel, der generiert sich aus Datum und Uhrzeit. Hast du das Datum, kannst du natürlich dann super entspannt Diagramme generieren lassen über entsprechende Algorithmen, die dir zeigen, wie schnell verteilt sich das Thema oder das Thema Coronavirus und zwar weltweit, gerne auch heruntergebrochen auf die jeweiligen Länder.
Stark.
Also sprich, du
Ja.
kannst, ja,
Ich wollte
frag
noch
ruhig.
fragen, könnt ihr noch woanders das absaugen als bei Instagram? Also nehmt ihr da auch die Infos von Facebook oder anderen Plattformen? Oder ist das jetzt wirklich nur rein Instagram?
Also technisch gesehen lässt sich natürlich Facebook auch absaugen, aber ich vertrete die Linie, dass Reglementierungen seitens der AGBs zu respektieren sind. Obwohl wir
Okay.
das technisch nicht machen können, wird Facebook nicht angefasst. Es gibt natürlich
Gotcha.
weitere Datenquellen, die sauber sind und eine liberale Freigabepolitik verfolgen, wie zum Beispiel Twitter oder in gewissen Auszügen oder Schranken das chinesische Netzwerk Weibo.
Okay.
Ja, aber
Ja, spannend.
Facebook ist momentan nicht brauchbar.
Okay, interessant. Ja, vor allem, also ich find das genauso spannend, weil genau das ist, also es macht in meinen Augen für nicht so viel Sinn, weil auf der einen Seite, also ich meine, es gehört ja an sich zusammen. Also Instagram und Facebook sind ja ein und derselbe Konzern im Endeffekt. Aber trotzdem, dass die Richtlinien sich dann in dem Punkt unterscheiden, ist ja erstaunlich. Also weißt du,
Ja,
woher das kommt?
das kann ich ja leider gar nicht sagen, aber ich beobachte Facebook schon sehr, sehr lange, auch was die Datenschnittstellen betrifft. Und ich glaube, mich gerade zu erinnern, die ersten Gehversuche gerade mit Facebook hatte ich angestellt 2012. Da war das wahnsinnig liberal. Aber du erinnerst dich an die letzten Datenskandale und da
Ja, na
wurde
klar.
Gott sei Dank Facebook unter Druck gesetzt, eben bestimmte Datenpakete nicht mehr freizugeben. Das ist etwas, was ich sehr begrüße.
Ja, klar. Ich meine, du erlebst ja
Na?
auch im Alltag mit, wie detailliert das alles ist. Also die
Ja,
Informationen, die du da
selbstverständlich.
rausziehst. Ich glaube, das ist vielen
Ja,
Leuten
selbstverständlich.
nicht so bewusst.
Das Problem bei Facebook war damals, du konntest völlig problemlos beliebige Accounts abholen bezüglich deren geposteten Informationen, auch deren Streams, deren Like-Verhalten, deren Freundschaften, deren Interaktion mit besagten Freundschaften. Also das ging schon sehr, sehr weit. Und selbstverständlich wird so etwas auch genutzt von den Urhebern der letzten Skandale wie CA oder diese eine indische Firma, die neulich aufgeflogen ist.
Ja,
Und
krass.
ich finde das gut, dass Facebook danach justiert.
Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt sind wir schon so ein bisschen in die Richtung gerutscht, deswegen würde ich da einfach mal den Switch machen zum Thema die Gefahren, die das mit sich bringt. Ich meine, wie detailliert kannst du Daten auslesen? Was für Infos kannst du quasi? Kannst du wirklich auf die Person genau alles sehen und herausfinden?
Ja und nein.
Okay.
Der Datensatz beinhaltet Folgendes: Username, Zeitstempel des Postings, den abgegebenen Geotag, das machen diese Personen freiwillig. Posting, das Posting besteht aus folgendem: die Texte, das Bild an sich inklusive der Bildbeschreibungen und die Hashtag-Wolken. In bestimmten Sonderfällen siehst du in dem Posting auch die Verteckungen von anderen Personen. Das kann man auslesen. Allein für sich stehend liefert das keinerlei Gefahr oder kritische Punkte. Sehe ich jetzt aber diesen Username, also beispielsweise, ich hab neulich einen schönen Vortrag dazu gehalten, wenn ich jetzt unterstelle, ich bin der böse, fiese, gemeine Vobus Blackhat Hacker, Spammer, was auch immer, und ich habe genau dich auf dem Tiger. Ja, selbstverständlich, ich muss nur deinen Username herausfinden. Und dann sehe ich sehr genau, von wo bis wo du dich hinbewegst. Und zwar zum Zeitpunkt X, zum Zeitpunkt Y. Dann sehe ich, mit welchen Leuten du dich dort aufhältst. Dann kann ich daraus natürlich Ableitungen herstellen. Läufst du an Geschäften vorbei? Verweilst du an Geschäften? Daraus lassen sich Ableitungen anstellen, ob du Kaufimpuls in dir trägst. Oder ich sehe teilweise, wo studierst du, wo arbeitest du, in welcher Gegend wohnst du. Und diese Muster, die man in den Datenbanken sieht, die werden dann natürlich klarer, wenn man das Ganze anreichert mit zum Beispiel Datensätzen aus Twitter. Oder man
Ja,
kann,
klar.
wenn man das Ganze böswillig betreibt, prüfen, gibt es Datensätze aus Bonitätsauskunftsdateien.
Und man kann
Also,
dann diese
ne,
ganzen
oder?
Datensätze auch kombinieren, wahrscheinlich, oder?
Korrekt, ganz genau so schaut es aus. Und ja, das wäre dann der Black Hat oder das Worst-Case-Szenario. Und um uns das selber davon fernzuhalten, gibt es gar nicht die Möglichkeit, das auf den Namen herunterzubrechen, weil in unseren Datenbanken die Namen generell kodiert sind. Und zwar mit dem fachtypischen Hash-Verfahren, so nennt man das hier.
Okay, super. Dann kommen wir, glaube ich, schon zu dem nächsten Punkt, und zwar zu Moral und Ethik im Umgang mit den Daten und im Marketing im Allgemeinen. Das war ja ein Punkt, den du auf jeden Fall ansprechen wolltest. Ich würde dir da einfach mal frei ja, den Weg lassen. Dann kannst du einfach mal da was loswerden von dir.
Ich mache das Spielchen mal anders. Welche
Okay.
Moral und Ethik hast du denn?
Gott, welche Moral und Ethik ich habe. Gott, oh Gott, jetzt fragst du mich was?
Schau mal, ich seh das bei mir ganz simpel.
Oh ja.
Ich bin Geschäftsführer. Ich mache Geschäfte mit dem ganzen Internet-Marketing-Gedöns, aber ich bin nach wie vor Privatmensch. Und ich möchte ganz ehrlich unter uns gesagt nicht, dass meine Identität verfolgbar gemacht wird. Will ich nicht. Und das, was ich möchte, tue ich dir nicht an. Punkt. Ganz
Ja, klar.
simple Regel aus der hohen Kunst der Moral, Ethik, Philosophie, was auch immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass zu völlig beliebigen Personen auf Basis deren freiwillig abgegebenen Daten Bewegungsprofile einsehbar und verwertbar sind, dann bekomme ich komische Bauchgefühle, weil ich möchte das für mich nicht. Ich möchte nicht, dass diverse Werbeagenturen oder große Datenverwerter mein Bewegungsprofil sehen können, welches ich den ganzen Tag hier anstelle. Und deswegen
Ja,
mache ich das
klar.
auch nicht. Ja. Und dann kommt man dann auch in einer Art Zwiegespräch. Ich habe das große Privileg, dass ich sehr kompetente Kollegen und Kolleginnen habe in meinem Netzwerk. Viele haben erstaunlich starke Bezüge zu Philosophie oder Kommunikationswissenschaft. Und da diskutieren wir auch Fragen, wie weit dürfen wir gehen? Also wir müssen das so vorstellen. Ich sehe irgendeine Algorithmuslücke oder irgendetwas Spannendes in den Daten. Ich werde leicht emotional, trommle das Team zusammen und dann wird diskutiert. Mhm. Und da nehme ich die Position ein böser Hacker. Und da kommt meine Geschäftspartnerin und die ist dann die Kontraposition. Und dann fangen wir an, einen Ausgleich zwischen den beiden extrem gegensätzlichen Positionen auszuhandeln. Und das findet dann Einklang ins Tagesgeschäft. Und ein Resultat ist, wir geben niemals Usernames raus. Wir geben niemals oder wir beantworten gar keine Anfragen aus dem Bereich Tracking und Nachverfolgung von Privatpersonen. Das ist Stichwort also, Moral und Ethik.
Ja, also das heißt, ihr guckt einfach und gleicht dasselbe ab, was ist quasi für euch, was seht ihr, empfindet ihr als richtig an und daraus schließt ihr dann, wie ihr euch auch im Endeffekt im Unternehmen dann oder mit euren Kunden oder allgemein in dem Handeln, was ihr da tut, ja, wie ihr handelt quasi, das reflektiert ihr dann darauf, um zu entscheiden, was ist okay und was ist nicht. Also für euch.
Schau mal. Das ist auch ganz, ganz wahnsinnig wichtig. Ich nenne das gerne internes Qualitätsmanagement. Wir bekommen marktübliche Beraterhonorare, die durchaus das abbilden, was du in den üblichen Tabellen und Äußerungen auch auf LinkedIn ständig siehst. Ein Teil davon tun wir ja auch rein in die Weiterentwicklung besagter Moral- und Ethik-Guidelines. Und ein Teil investieren wir selbstverständlich auch rein in die Erforschung von Datenmengen, Datenzusammensetzungen.
Okay, ja, das ist ein ganz super spannender Aspekt, den ich nie so wirklich auf dem Schirm habe. Aber das ist ja auch oft so, dass dann Unternehmen genau solche Guidelines quasi haben, die genau das reflektieren quasi, was ist für das Unternehmen da moralisch korrekt und der richtige Weg zu gehen. Und das ist quasi, was ihr auch dann bei euch so macht.
Wir sind da auch sehr konsequent. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, letztes Jahr im Sommer klopfte ein Ratsuchender an mit folgendem Szenarium, Geschäftsfeld Human Resources. Man möchte gern, also da wurde mir eine Sache skizziert, junger Mensch mit Lebenseinstellung vegan stellt sich vor bei einem Job aus Branche egal. Und ich sollte nachschauen, ob besagte Person in den sozialen Medien Dinge postet und Dinge liked, die dem veganen Lifestyle nicht entsprechen. Das ist übrigens eine sehr, sehr häufig vorkommende Anfrage.
Auch mit dem Vegan oder allgemein dieses Konstrukt?
Vegan ist eine reale Anfrage, aber es gibt rund um diese Anfrage, also du kannst natürlich daraus ein Konstrukt ableiten. Wir nennen es einmal Durchleuchtung privater Lebenswelten von mir zu benennenden Personen.
Ja, klar.
Ja, dann es wundert mich auch jedes Mal aufs Neue, wenn das Telefon hier klingelt und jemand mir eine solche Anfrage übermittelt. Und krass. Es wundert mich auch, dass die Leute nicht in der Lage sind, meine Person zu recherchieren und die Politik der Wobus und Lehmann GbR mal zu prüfen. Dann, ja.
Krass, aber das ist ja echt schon ziemlich dreist, also würde ich mal jetzt so behaupten. Also ich meine, dass die dann so in den Privatleben rumstochern wollen, ist ja schon immens.
Korrekt, aber ich kann dir sagen, das ist Standard. Leider. Okay.
Ja, krass.
Ziehen wir auch mittlerweile sehr, sehr hart und klar Position und ich äußere mich auch sehr hart am Telefon oder sonst wo in den typischen Business Talks. Und die Härte, die ich da zeige, die geht weit über das hinaus, was du von mir aus LinkedIn kennst.
Für alle, die Johannes jetzt nicht von LinkedIn kennen, das ist auch lustig, weil so bin ich echt auch auf dich aufmerksam geworden, weil du immer ziemlich stark auch in Streitgespräche gehst, beziehungsweise auch einfach mal an, also Meinung oder wenn irgendwer ein Statement macht und das nicht belegen kann, da auch wirklich knallhart mal drauf eingehst. Vielleicht kannst du ja kurz mal zu dem Ursprung des Ganzen kommen, warum du da nicht so, wie es üblich ist, eher lieb und vorsichtig bist.
Der Ursprung ist ganz einfach. Ich habe an der Technischen Universität Dresden studiert und durfte damals einen Professor kennenlernen, Professor Dr. Wolfgang Ibe. Sein Schwerpunkt ist die Bildungstechnologie und ich habe bei ihm gearbeitet 4 Jahre. Er hat mir beigebracht, dass ich in meinem Leben nur weiterkomme, wenn ich Autoritäten permanent hinterfrage und eine Autorität nur als Autorität akzeptiere, wenn die Autorität den Status Autorität beweist, und zwar logisch auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten. Und deswegen findest du diese Diskussionskultur von mir bei egal wo. Und ich erwarte auch, wenn ein junger Mensch, so wie du, ich glaube, du hast mir erzählt, du bist 19 oder 20, ich
Ja,
erinnere mich
19,
gerade gar
genau.
nicht mehr daran. Ja, selbstverständlich erwarte ich von dir, wenn du etwas von mir siehst in der Öffentlichkeit, und du hast eine Frage oder du entdeckst einen Fehler, dann hast du mich dafür, da hast du mich darauf aufmerksam zu machen. Logisch.
Ja, stark.
Na?
Nein, das ist super wichtig, na klar.
Weil gerade aus der Frage, ob ich deine Anmerkungen professionell mit Daten, Fakten, weiterführenden Quellen, weiterführende Diskussionen zu deiner Zufriedenheit beantworten kann, generiert sich meine Autorität. Und dafür plädiere ich gerade in unserer Branche. Ich meine, du kennst das ja aus den Diskussionen. Wir sagen, dass wir wissensbasiert arbeiten, dass wir auf Basis von Informationen, Daten, Zahlen, Fakten, Studien, sonstigem unsere Strategien generieren, verkaufen, ableiten. Und du kennst die Marktpreise für unsere Beratungen. Dann muss ich da auch entsprechend mich positionieren und so
Das
arbeiten.
belegen können.
Und
Ja, na klar.
genau. Und nach den üblichen Diskussionen, auch bei LinkedIn, habe ich da so meine Bedenken.
Okay, und damit haben wir die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, und zwar das Thema Influencer Marketing.
Okay.
Das wird ja von vielen Leuten sehr, sehr stark, ich will nicht sagen gehypt, aber es ist gerade einfach ein sehr, sehr großes Thema in der Marketingwelt. Es fließen viele Budgets in Influencer-Kampagnen, und im Vorgespräch hatten wir ja schon ein bisschen darüber geredet, und da meintest du, ein Influencer, also ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber wenn ich mich richtig entsinne, war das, dass Influencer-Kampagnen nicht viel effektiver sind, als würde man Kampagnen mit Nicht-Influencern ausführen. Ist das so korrekt?
Yep.
Okay. Hast du denn Quellen dafür?
Da habe ich was mal veröffentlicht bei mir auf dem LinkedIn-Profil. Erinnerst du dich an die Artikel, wo ich die Interaktionsmetriken Influencer-Marketing gegenübergestellt habe zu dem allgemeinen Grundrauschen, zum Beispiel Travel oder Fashion?
Nee, nicht wirklich. Ist das ein Artikel gewesen? Weil dann kann ich den schnell mal raussuchen. Ich habe hier einmal Influencer-Marketing, Versuch einer Analyse mit Hilfe von InstaLog 2.0. Ein
Genau,
Artikel.
vom 15. Juni.
Ja,
Da
genau.
kann ich dir gerne die zusammengerechneten Daten als Excel-Format mal zukommen lassen.
Sehr gerne. Okay, cool. Den Artikel findet ihr sowieso beim Podcast, in den Shownotes und auch bei YouTube in der Beschreibung. Also für alle, die das mal interessiert, das nachzugucken, das nachzulesen, um da mal ein tieferes Verständnis für zu kriegen, schaut einfach da rein. Genau.
Ich schaue jetzt gerade mal rein. Ich habe da noch einen veröffentlicht. Zielgruppenüberblick auf Basis der öffentlichen Posting zum Thema Urlaub. Instagram InstaLog 2.0 vom 24. Juni.
Ich habe einmal Fashion und Urlaub, habe ich beides, ja.
Genau, wenn du da ganz, wenn du gerade bei Urlaub runterscrollst, der letzte Absatz, öffentliche Beiträge, Influencer zu Gesamt, ja, das war völlig irre. Wir haben bei den Likes, Influencer-Marketing hat niedrige 1,17% der Gesamtlikes
Richtig.
organisiert. Das ist, na, also ich bitte dich.
Na klar, das ist ein super geringer Teil.
Oder eben. Aber ja, ich lasse mich natürlich auch gerne auf Diskussionen ein. Wie aussagekräftig diese Zahlen tatsächlich sind im Sinne von zu erwartenden Umsätzen. Und da kann ich dir einen kleinen Trick verraten. Wenn du Influencer Marketing analysieren möchtest, so für dich, für deine zu verkaufenden Kampagnen, machst du Folgendes. Du schaust nach, auf welchen Influencer-Accounts, welche kursieren diese Bitly-URLs liegen. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Ja, ich verfolge so viele Kampagnen gar nicht hinterher. Aber also wir hatten selber auch mal eine Kampagne und da haben wir auch alles mit Bitly-Links quasi getrackt.
Genau. Das ist grandios. Und recherchiere auch unbedingt mal in meiner Artikelsammlung rum. Ich glaube, ich habe irgendwo auch veröffentlicht, wie du über die Bitly-Schnittstellen das Ganze automatisieren kannst. Und dann machst du einen kleinen Trick. Du prüfst die Sitemap gegen der Konkurrenz deiner Kunden und du kannst die mit einer Stapelanweisung über die Bitly-Schnittstellen schieben und du siehst dann über spezielle Social-Media-Querverweise, ob eventuell oder ob sehr wahrscheinlich Influencer dort wirken. Also liegt ein Bitly-Link zum Beispiel in dem Profil eines Influencers auf Instagram, dann siehst du das dann direkt dort ausgeworfen.
Ja, na klar.
Du
Würdest du
bekommst
denn für so
natürlich.
eine Kampagne dann, wenn ich jetzt mehrere Influencer auch plattformübergreifend verwende, würdest du denen jeweils einzelne Links geben, also eigene Bitly-Links, die ich dann alle einzeln auswerte und dann im Endeffekt dann am Ende gucke, okay, was hat am besten funktioniert? Oder würdest du das alles über einen Bitly-Link laufen lassen und dann da über die Datenquellen? Weil da kann man ja gucken, wo, was ist die Herkunft, aber in meiner Erfahrung war das immer nicht so wirklich genau.
Ich würde deine Variante wählen.
Also ganz viele verschiedene Links.
Ja.
Okay. Spannend.
Und das Ganze über ein geeignetes Skript oder was selbst zusammengecodet ist. Ja, besitzt du Programmierkenntnisse?
So gut wie gar nicht, also nicht erwähnenswert.
Aber sicherlich irgendwas mitgenommen über die Schulbildung, oder?
Ja, ein bisschen, aber das war mehr HTML, CSS und ganz grundlegend C-Sharp.
C-Sharp müsste das eigentlich lösen können. Prüf unbedingt mal das Developer Center von Bitly. Dort findest du die ganzen Quellcodes für deine Belange.
Okay, spannend. Cool, dann kann ich da gerne mal reingucken. Das ist ein guter Tipp. Wobei wir selber gar nicht so viel mit Influencer-Marketing am Hut haben. Aber das ist ja auch gut für alle Kollegen, die das jetzt schauen und im Influencer-Bereich viel tätig sind. Was mich erstaunt hat, jetzt vorher habe ich ein bisschen recherchiert vor dieser Folge nochmal zu genau dem Thema Influencer-Marketing und die meisten Statistiken, die ich gefunden habe, haben dargestellt, wie viel Budgets und wie viel Influencer-Marketing allgemein gemacht wird, also wie viele Kampagnen von Unternehmen gefahren werden. Und das ist ein Ding, was viele Unternehmen weiterhin machen und blablabla. Aber ich habe eigentlich so gut wie gar keine Statistik gefunden, die sich wirklich ja, tiefgreifend damit der Werbewirksamkeit auseinandersetzt. Und das war spannend, weil also es wurde oft gesagt, okay, das ist natürlich mehr ein Brand Awareness Tool, also einfach ein ja ein Aufmerksamkeitsmedium quasi, als ein ja ein Kanal, um gut zu verkaufen. Und ich dachte, dass deine Argumentation hauptsächlich dagegen geht, dass du darüber nicht gut verkaufen kannst. Aber du sagst ja auch, als Awareness Kanal ist das nicht unbedingt der optimalste Weg zum Gehen. Habe ich
Im
das
Grunde
so richtig
muss
verstanden?
das, also ich kenne ein, zwei Influencer-Marketing-Szenarien, die an uns herangetragen worden sind, bei dem einen großen Konzern, dessen Namen wir nicht nennen wollen und dürfen, wegen Gründe Professionalität. Wir kennen ja beide das, die Vereinbarungen. Folgendes. Wenn du die Wirksamkeit von Influencer-Marketing im Vorfeld prüfen willst, kannst du das so machen, dass du schaust, wo bewegt sich der Influencer, in welchen Ort bewegt sich der Influencer, und hast du da dieses Bewegungsprofil abgebildet, kannst du daraus dann wiederum ableiten, ob sich nahe bei dem Ort irgendwo Sprachübersprünge oder bestimmte Handlungsmuster ableiten lassen auf Basis des Wirkens des Influencers. Damit haben wir mal was in China bewiesen, dass da was nicht aufging. Eine andere Variante ist, du kannst prüfen, gibt es jetzt anhand des Faktors Posting-Zeitstempel Influencer zu Posting-Zeitstempel der potenziell spannenden Zielgruppen, gibt es da Muster, wie beispielsweise Influencer postet und am selben Tag posten 2.000-3.000 andere potenzielle Kundinnen und Kunden Dinge, die sich mit dem Influencer-Posting vergleichen lassen. Okay. Damit haben wir auch mal was bewiesen. Was aber am interessantesten ist, mal zu prüfen, welche Follower die Influencer haben.
Also auch dann da wieder die Geolocation und auch sowas wie Interessen und allgemein solche Verhaltensmuster, oder ist da wirklich Geo das wirklich Relevante?
Also ein Case kann ich dir natürlich streng und stark anonymisiert mal benennen. Es ging um eine Kaffeekette, die sehr, sehr bekannt ist. Und da wurden wir gebeten, die Fanbase einer jungen Deutsch-Türkin mal zu prüfen. Die hat 1,6 Millionen Follower. Und wir haben das so gemacht. Wir haben uns die Followerlisten geholt und die Followerlisten über unsere Datenbanken abgeglichen und geschaut, woher kommen die eigentlich. Dann steht zum Beispiel fest, dass besagte Influencerin im Dachraum aktiv werden wollte, aber die Followeranzahl aus besagtem Dachraum ungefähr 8% betrug.
Der Rest, und der Rest war dann türkisch. China,
Indien.
Ach was,
nein,
also
nein,
so waren dann wahrscheinlich auch Bots, oder inwiefern kann man sich das herleiten?
Okay. Im Grunde, es gibt mehrere Strategien, um die Bots zu identifizieren. Also die Klassiker sind natürlich Accounts ohne Profilbild oder Accounts mit Auffälligkeiten wie, dass die vermuteten Bot-Accounts mehr folgen als Selbstfollower haben, oder dass die Accounts nichts posten, sehr wenig posten, aber sehr vielen Leuten folgen. Das sind typische Indikatoren. Aber wir stellen auch fest, dass die Bot-Farm-Management-Technologie sehr, sehr intelligent geworden ist. Also man kann schon durchaus Identitäten nachbauen. Du kannst das nicht unbedingt erkennen. Deswegen gehen wir über einen Sprachabgleich oder über einen Location-Abgleich.
Also wenn dass jetzt, einfach die Sprache gleich ist oder Sprachgebrauch?
Genau, die Sprache und der Sprachgebrauch.
Ach was, okay, spannend.
Genau, genau. Und da gehen wir über die Brücke, das nennt sich TensorFlow. Das ist von Google herausgegebene Spezialbibliothek mit bestimmten Kernalgorithmen für die Mustererkennung.
Es ist super, super spannend. Okay, nochmal, um auf das ganze Influencer-Thema zurückzukommen. Ich habe eine Studie gesehen, oder was heißt eine Studie, aber es war eine Aussage, und das war durch eine Umfrage belegt. So super seriös war die Quelle nicht, und ich fand es auch ein bisschen, also war sehr weitläufig. Da war die Aussage, was war das, 52% aller Jugendlichen, die Social Media nutzen, haben schon mal etwas aufgrund eines Influencers gekauft. Und dann war das noch so über die Altersgruppen, und es ging dann halt natürlich runter. Also die Jüngsten haben zu über 50%, und dann war irgendwie die Gruppe 20 bis, keine Ahnung, waren dann 37% oder so, und dann ging das runter. Aber ich fand das schon einen ziemlich enormen Wert, vor allem wenn man dann Vor allem mit dem im Hinterkopf, dass du meinst, das hat so gut wie keine Auswirkung.
Ja,
Genau, was sagst du denn dazu?
ich glaube, ich hatte mich, ich weiß, welche Studie du meinst. Ja, ich habe sehr lange und sehr laut und sehr intensiv darüber gelacht, als ich die Menge der befragten Personen mir angeschaut habe. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das 2000. Und du mal ganz im Ernst, in der Datenbank zu Instagram, wo wir penibel darauf achten, dass die Usernames gehasht sind, reden wir über 20 Millionen Accounts, welche sehr wahrscheinlich in Deutschland leben.
Ja.
Und dann frage ich mich die ganze Zeit, bei diesen Studien, gut, wir können über statistische Methoden, repräsentative Methoden und diskutieren wie die Verrückten. Aber wie geht das, dass 2000 Menschen sprechen können für 20 Millionen Accounts? Wie geht das? Wie funktioniert das?
Ja, na klar. Das
Na?
macht gar keinen Sinn. Na klar.
So. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber hier geht auch der Verweis auf den Anspruch unserer Branche, dass wir intellektuell hochwertig arbeiten, denken und auch darüber träumen, regelrecht. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, diese tolle Studie ist wahnsinnig toll und ich bin der Profi schlechthin, ist es deine Aufgabe als Mitspieler zu sagen, jo, zeig mal Gegenprobe, zeig mal Gegenstudien, was gibt es noch so auf dem Markt? Gibt es nur diese eine Studie? Okay, dann uninteressant für mich.
Ja, klar.
Ja. Und du musst dich immer selber fragen. Oder besser, wenn du jetzt als Privatperson in deiner Stadt herumläufst und irgendein Marktforschungsinstitut erwischt dich gerade in einem Moment, wo du wahnsinnig schlecht gelaunt, gehetzt oder sonstiges bist, wie wahrscheinlich ist es, dass du dann Bullshit erzählst
Ja, na
oder
klar.
falsche Angaben machst oder gehetzt bist?
Na klar. Ich meine, da ist eure Auswertung ja so, sehr viel akkurater. Also das, ich meine, im Endeffekt guckt ihr euch ja wirklich dann den
Genau.
ganzen Raum der Accounts an, während die anderen random Stichproben auf der Straße machen.
Viel
Oder in
besser.
Online-Umfragen oder wie auch immer.
Ja, auch Online-Umfragen. Guck dir das mal bei Xing an oder diversen Online-Marketing-Fachforen. Es gibt ständig diese Umfragespams. Da schreibt man gar nichts rein oder man gibt falsche Angaben oder man. Die Dinger sind aus meiner Perspektive schlichtweg fehlerhaft. Das,
Ja, na
was wir
klar.
aber machen, ist, ich sage zum Beispiel, du gehst freiwillig raus in dieses Instagram-Universum, postest freiwillig da Dinge rein. Die Gründe, warum du das tust, gehen mir nichts an und die bewerte ich niemals. Und die einzige Aufgabe, die ich in diesem Spielchen habe, ist, ich habe dich zu anonymisieren. Und dann kann ich mit deinen freiwillig an abgegebenen Postings machen, was immer ich möchte. Und gerade der Aspekt Freiwilligkeit sichert mir eine viel, viel höhere Fehlerfreiheit ab als
Ja, na klar, als
Umfragen.
klar.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, also du hast einen sehr interessanten Case aufgemacht, besagte Studie, die ich auch gelesen habe. Da müssten wir beide uns zum Beispiel hinsetzen und uns überlegen, was spricht für einen Kauf? Wie kann ich aus einem Posting ableiten, ob eine dir unbekannte Person etwas gekauft hat? Da habe ich sofort eine Idee. Und
Okay.
wir haben das mal durchgezogen, letztes Jahr für ein Nebenprojekt, Aufenthalt an einem Geschäft. Die Geschäfte haben in der Regel alle Accounts und hinterlegte Geolocations in
Ja.
diesem Instagram-Universum. Und bist du da, postest du etwas, kann ich sagen, dass du sehr wahrscheinlich gekauft hast. Aber wir reden über sehr wahrscheinlich und nicht definitiv.
Ja.
Na?
Okay.
Und dann weitergedacht, wie kann ich jetzt erkennen, wie alt du bist auf Basis deiner Postings. Und dann kann man diskutieren, kann man das Alter ableiten anhand von bestimmten Worten, die du wählst, anhand bestimmter Worte, die du da herunterschreibst. Das sind alles Möglichkeiten, wo man diskutieren kann.
Okay, aber da, also dann liegt die Kunst ja auch wirklich bei dem, was ihr macht, in dieser, wie kann man das denn am besten formulieren? Also in dem, dass ihr einfach dieses menschliche Verhalten aufgrund der ganzen Variablen, die man hat, oder also, dass ihr das einschätzt und kategorisieren könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine bestimmte Zielgruppe sucht und ansprechen wollt, müsst ihr wirklich verstehen, wie artikuliert die sich, was macht die, und all diese Faktoren spielen da ja rein. Also das ist dann ja ein super großer Komplex, genau. Oder nicht?
Ja, selbstverständlich. Wie wir beide ja wissen, bin ich im Vergleich zu dir ein Silberrücken, fast schon ein Opa. Sprich, ich habe keine Ahnung, was du fühlst, was du denkst. Ich weiß, ich kenne dich doch gar nicht. Ich kenne deine Generation nicht. Aber, und da frage ich mich natürlich, wie kann ich Werbung machen, die dich möglichst optimal abholt? Oh mein Gott. Und da kritisiere ich ja unsere Branche vehement und sehr massiv, dass man Werbung ausstreut, die dich gar nicht anspricht. Woran liegt das? Aha, ich habe keinen Zugang. Also muss ich rausgehen und mit dir mal reden, mit dir mal kommunizieren. Ich muss schauen, wie redest du? Was sind deine Hobbys? Was sind die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Nöte und Interessenssphären deiner Person?
Ja, krass. Ich hatte das letzte Interview, was jetzt kommt, das ist auf mit Neil Heinisch gewesen. Okay. Mit dem hast du dich ja auch schon ein paar Mal gefetzt gehabt auf LinkedIn, weil, ich glaube, da war das größte Thema immer TikTok, und der macht das ja, also der hat ja auch quasi eine kleine Gruppe an Menschen, ich weiß gar nicht, wie weit du das auf dem Schirm hast, quasi mit denen er auch immer so Umfragen macht. Also er hat eine Community gebaut oder viele kleine Communities, die halt aus vielen jungen Menschen besteht und dann in verschiedene Kategorien geht, wo die dann immer gucken, okay, was sind gerade aktuell so Trends und all so ein Kram. Aber im Endeffekt ist das, was ihr macht, nochmal größer. Also ihr könnt im Endeffekt dasselbe auslesen, nur dann nicht bei einer Stichprobe von 1700, wie es jetzt bei ihm ist, sondern bei einer Stichprobe von, oder was heißt das denn, keine Stichprobe mehr, sondern bei der Gesamtheit.
Korrekt. Jetzt hast du gerade allerdings abgehakt. Möchtest du die Frage, falls du eine Frage oder eine Anmerkung hast, nochmal wiederholen? So die letzte.
Da war gar keine Frage drin, das war nur so eine Aussage. Ich fand es erstaunlich, weil für mich war das mit Neil schon so eine Sache, wo ich gesagt habe, krass, da kommt man ja schon wirklich wesentlich näher an das Konsumverhalten und die ganzen Trends und all dem, was gerade so in der jungen Generation auch passiert, ran und versteht das viel näher, weil man halt viele von den Leuten in diesen Gruppen hat.
Genau. Also er verfolgt einen guten Ansatz. Also ich mag den Neil. Der ist auf dem richtigen Weg.
Okay. Ja, super spannend. Ich hatte mir schon überlegt, dass man euch beide einfach mal gegeneinander so gegenübersetzt und das einfach mal so eine heftige Diskussion zum Thema TikTok, Datenschutz und dem ganzen Kram geht. Aber ich glaube, das zu organisieren, da muss man euch beide erstmal im richtigen Moment erwischen. Und die Frage ist natürlich, ob das auch so viel Sinn macht.
Na, bei TikTok neige ich dazu, emotional zu werden, zu den Themen Instagram eher. Da können wir gerne etwas organisieren.
Ja, lustig. Aber TikTok lieber nicht. Okay. Dann kommen wir jetzt schon zum letzten Thema, und zwar Algorithmen. Das ist ja auch ein Thema, über das du dich gerne bei LinkedIn, was heißt aufregst, würde ich jetzt nicht sagen, aber wo du immer sehr stark am Verfechten bist, weil da super viele Buzzwords durch die Gegend fliegen und viele Leute also nicht richtig verstehen, was ist ein Algorithmus oder dass mehrere Algorithmen die Plattform steuern oder wie auch immer. Also das ist so ein ganz großes Thema, und da hattest du dich ja auch, glaube ich, neulich ein bisschen mit gebasht, weil der behauptet hat, so funktioniert der TikTok-Algorithmus. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz alle aufklären, wo da der Denkfehler ist.
Also wir müssen auf jeden Fall festlegen in sämtlichen Diskussionen, wir machen keinerlei Kollegen-Bashing oder Fingerzeig-Argumentationen. Deswegen, der wird seinen Weg gehen. Ich finde ihn ganz interessant, die Energie, die an den Tag liegt und so weiter und so fort. Aber wo ich sehr wenig Verständnis habe in den amüsanten Spiel des Wettbewerbs, ist Aussagen wie, wir haben den TikTok-Algorithmus entschlüsselt. Da habe ich Fehler 1, TikTok hat nicht den einen Algorithmus, sondern TikTok besteht aus vielen Algorithmen. Das siehst du wunderbar anhand von Darstellungsfunktionen oder anhand von Rankingfunktionen, die TikTok zeigt. Und dann ist die Aussage, ich habe entschlüsselt, sehr gewagt, weil die von dir eben genannte Person stammt nicht aus dem Hause TikTok, kennt nicht Quellcodes. Und in dem Moment, wo ich rausgehe und zu dir zum Beispiel sage, oh mein Gott, ich habe entschlüsselt den Algorithmus oder die Algorithmen von Instagram, weil ich zufälligerweise ein paar gute Erfolge eingefahren habe, dann müsste ich mir eine Frage gefallen lassen von dir, die da lautet, zeig mir mal die technische Dokumentation.
Ja, klar.
Okay. Ja, und dann denke ich auch in die Richtung, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine These aufstelle, wie ich kenne den Algorithmus von...
Okay, das war lustig, ich hatte nämlich vorhin nochmal in der On-Point-Gruppe bei LinkedIn auch nochmal genau das Thema gesehen. Da ging es ja in der ersten Folge auch um das Thema Algorithmen. Da war die Frage, wer steuert wen? Wir den Algorithmus oder der Algorithmus uns? Und da bin ich so ein bisschen durchgegangen, weil ich jetzt neu in der Gruppe war und habe auch direkt gesehen, dass du da wieder gesagt hast, viel fliegen einfach nur viele Buzzwords. Beschäftigen wir uns hier wirklich mit der Materie? Oder ist das einfach nur ja ein Meinung, ich suche gerade den Kommentar. Ah, hier haben wir ihn. Ich lese ihn einfach mal kurz vor, wenn das für dich okay ist. Genau, hallo in die Runde. Nun schreibt mal ein wenig über euch. Wie sieht denn der berufliche Bezugspunkt zu Algorithmus aus? Und wohin wird in die Runde nun getrieben? Geht es euch um Smalltalk allgemein Geschnattere oder will man hier tatsächlich über Algorithmus, also welche, wo zu finden, wie dokumentiert, austauschen? Ich überflog soeben einige Diskussionen und fand leider viel zu viele schräge Thesen und eine extreme Buzzword-Dichte. Also, Gruß. Ich finde das so spannend, weil das ist, also auch dein LinkedIn-Status ist ja, Buzzwords sind Zeitverschwendung und das ist eigentlich allgemein so. Das habe ich auch schon öfters gemerkt. Immer wenn man sich ein bisschen tiefer mit der Materie eines Themas befasst, merkt man oft, dass viele Leute einfach Begriffe irgendwo aufgreifen und sie verwenden, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt oder sich da Sachen zu denken und dann nicht so ein fundiertes Wissen haben. Genau, in deinem Alltag erlebst du das wahrscheinlich sehr oft, weil du ja ein sehr, sehr großes Spektrum an Wissen in diesem Bereich hast und vor allem mit den ganzen, ja, mit diesen ganzen Daten, mit denen du immer arbeitest, ja auch ein sehr fundiertes Wissen hast, was einfach faktenbasiert ist. Ich meine, dazu hat ja nicht jeder Zugang. Wie gehst du denn in der Regel damit um? Ist das etwas, was dich eher nervt, weil so viel Bullshit in Anführungszeichen da kursiert? Oder versuchst du da eher immer gegen anzukämpfen? Was ist so da deine Vorgehensweise?
Ich bin wahnsinnig genervt. Holla die Waldfee. Und wenn man in unserer Branche nicht mehr unterscheiden kann zwischen Algorithmus und Algorithmen, natürlich bin ich genervt. Du musst dir vorstellen, ich programmiere sehr, sehr viele Sachen selbst. Mhm. Die Datenbank, diese extremen Mengen an Daten, die hier auf der gesicherten Festplatte liegen, die müssen ja verwaltet und verwertet und ausgelesen und gefiltert werden. Dahinter stehen hochkomplexe Algorithmen. Ne? Ja. Oder wenn wir jetzt Projekte annehmen aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung, also klassisch Linkaufbau, bestimmte Inhalte zu bestimmten Zeitpunkten veröffentlichen und da Dinge tun, die da in diesem Geschäftsmodell wichtig sind, da haben wir auch immer mit Algorithmen zu tun. Ja, da bin ich natürlich genervt. Und ich bin dann genervt, dass in unserer Branche, die immer wieder schreit, wir sind professionell aufgestellt, wir müssen uns professionalisieren und wir sind ganz toll, eben Bullshit erzählt wird. Ja. Deswegen auch der Rat in deine Richtung, beschäftige dich damit, wenn du jetzt bestimmte Effekte siehst auf Basis von Kampagnen, die du aufschaltest oder auf Basis von Inhalten, die du veröffentlichst im Interesse deiner Kunden. Fang mal an und protokolliere deine Beobachtung sauber und mach das mal. Und dann wirst du erkennen können, Oder du wirst ganz schnell Indikatoren finden, wie sehr wahrscheinlich der Google oder die Google-Algorithmen getriggert werden können. Das ist der erste Schritt, um das überhaupt zu begreifen und da mehr Sauberkeit und Seriosität in die Diskussion einzubringen.
Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Was sind denn da so Dinge, auf die ich da achten sollte, quasi die Indikatoren? Was ist das, wo man es am stärksten quasi sehen kann? Also an der Resonanz, die aufgrund der Kampagne entsteht, oder inwiefern kann ich mir das vorstellen?
Es gibt zum Beispiel Diskussionen im Bereich der Instagram-Promotions. Du darfst nur zu einem bestimmten Zeitpunkt im Laufe eines Tages da Dinge posten. Ne? Das kann sagen, ui, das ist aber eine interessante Theorie, das probiere ich mal aus. Das machst du natürlich nicht mit deinem Account, nicht mit dem Account diverser Kundinnen und Kunden, sondern mit einem Dummy-Account. Ich rate dir auch dazu, mehrere Dummy-Accounts zu organisieren, wo du besagte Thesen durchprüfst. Und dann sagst du, so, jetzt probiere ich das mal aus. Ich poste wie ein Irrer nur frühs um 6 da die Dinge. Und dann protokollierst du, was passiert. Was protokollierst du? Aha, Anzahl der Interaktionen, Anzahl der Follower. No, lässt sich ganz, ganz simpel lösen. Oder jetzt im Bereich von Google, gerade in der Suchmaschinenoptimierung sehe ich immer wieder Thesen, dass Ranking-Effekte generiert werden, sobald eine sehr hohe Aufenthaltsdauer auf den Seiten zu sehen ist. Dann kann ich dir raten, belese dich mal im Bereich der Black Hat Tools. Es gibt ein Tool, was ich nie nennen werde, nie öffentlich, aber ich werde es dir vielleicht die Tage, wenn wir uns näher kennengelernt haben, mal zeigen. Dieses Tool kann sehr sauber Zugriffe simulieren, so dass das draußen ausschaut wie der Besuch eines richtigen Menschen. So musst du es vorstellen.
Okay. Aber für Website-Besuche?
Für Website-Besuche, natürlich. Und dann kannst du diesem Tool sagen, bitte besuche diese Webseite, die mir gehört, die ein Experiment abbildet, die nichts mit Kundengeschäften zu tun hat, mal 10.000, 20.000 Mal pro Tag und bleibe eine halbe Stunde lang online, liebe Bots aus dem Tool. Und dann kannst du beobachten und dann kannst du Dinge verifizieren.
Okay. Das heißt, man kann dann daraus quasi damit diese ganzen Thesen einfach mal gegenprüfen, quasi mit eigenen Experimenten. Und das ist wahrscheinlich auch was du viel, viel machst, einfach solche Sachen zu testen, um dann wieder herauszufinden, okay, was sind die Best Practices oder was sind die Sachen, die wirklich funktionieren und darauf einen Einfluss haben.
Genau. Ganz genau so schaut's aus. Das ist eigentlich ganz einfach. Und deine Aufgabe als Mitspieler in dieser Branche ist es, dass du im Prinzip ab einem gewissen Zeitpunkt sehr viele Protokolle hast und sehr viele Experimente durchgeführt hast, die es dir erlauben, deinen Kunden optimal zu bedienen.
Na klar, genau. Ja, super spannend. Ja.
Und ich glaube, wir hatten in irgendeinem der Vortelefonate ja auch darüber gesprochen, wie viel Sinn es macht, die Social-Media-Plattformen zu begutachten hinsichtlich Zielgruppe, Ort und Zeit, weil das hat natürlich dann interessante Einflüsse auf deine Social-Paid-Kampagnen, weil du dann weißt, wo befindet sich meine Zielgruppe und was quatscht die an diesem bestimmten Zeitfenster.
Ja. Genau. Da hatten wir ja auch mal kurz drüber geredet, nochmal eine Frage, die sich jetzt im Nachhinein bei mir gebildet hat, ob ich es richtig verstanden habe. Ich hatte es so verstanden, dass du meintest, ihr könnt aufgrund von den Massen an Daten, die ihr analysiert, schon im Vorhinein bestimmen, wann, wo über etwas geredet wird. Habe ich das richtig verstanden?
Das geht in bestimmten Fällen durchaus, aber dann reden wir über sehr wahrscheinlich. Ich bin da sehr penibel mit der Sprachwahl. Ich sage immer zu unseren Anfragen, Leute, ich bin kein Gott, ich bin nicht allwissend, um Gottes Willen.
Du guckst auch nicht in eine Glaskugel.
Aber eben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Muster erkennst in den Datenbanken, dann kannst du sagen, okay, in den letzten 20 Wochen, jetzt mal ganz rekonstruiert, gibt es ein Muster, was aussagt, dass sich 800, 900 Menschen auf dem Leipziger Augustusplatz zum Kaffeetrinken treffen. Da ist die Lustig. Wahrscheinlichkeit
Okay,
unfassbar
ja.
hoch, dass das nächste Woche genauso ist.
Und dann, wenn man das weiß, kann man darum natürlich auch wiederum Kampagnen und all den Kram bauen. Und
genau.
Das ist dann wahrscheinlich so die richtig diepe Technik, wie man richtig gut funktionierende Kampagnen gestalten kann. Also wenn man die mit so realen Ereignissen verknüpft.
Wir müssen allerdings noch weiterdenken. Also okay. ich gebe mich nie zufrieden mit einem erkannten Muster, was da lautet, aha, die letzten 50 Wochen immer zum Montag treffen sich ganz viele Leute Leipzig Augustusplatz zum Kaffee trinken. Dann sage ich nie, oh, ist das toll, oh mein Gott, und ich muss da jetzt was machen. Ich frage dann, warum machen das diese Personen? Wer sind diese Personen? Und ich gehe da mal hin und gucke mir das mal selber an. Oder gibt es bestimmte Trigger? Woher kommt diese Person eigentlich? Und wenn du dann plötzlich feststellst, dass das eine Art Bewegungsknotenpunkt ist von Studierenden, das ist nämlich tatsächlich in einem anderen Fall, das war es nicht der Augustusplatz, sondern eine andere in Leipzig, dann siehst du zum Beispiel Bewegungsströme von Zielgruppen von Studentenwohnheime zur Uni, zu den Fakultäten und wieder zurück.
Ja, okay, klar.
Na, genau. Und dann, da hatten wir in einem sehr speziellen Fall sehr erfolgreich Zielgruppen ansprechen können über die Paid-Geschichten, über eine stark modifizierte Influencer-Kampagne und den üblichen anderen Kram, den du auch kennst, also Content-Marketing und SEO.
Ja, cool. Okay, krass. Kannst du da ein bisschen mehr Insights zu geben oder geht das nicht?
Es ging damals um die Platzierung von, wie soll ich das sagen, nachhaltigen Kaffeemarken und genau, nachhaltigen Kaffee und Tee. So ganz, ganz grob.
Okay.
Und ich hatte darüber letztes Jahr bei dieser OTMR 2019 mal was erzählt bei einem Vortrag.
Ach was, kann man den irgendwo noch finden? Oder war das nur eine Live-Geschichte?
Das war eine Live-Geschichte bei einem Barcamp. Übrigens, wenn du Zeit findest, ich rate dir dem Besuch der OTMR 2020 an. Du hast eine sehr hohe Dichte an kompetenten Medienrechtsanwälten, die du auch ansprechen kannst für Daten, welche Gefahrenquellen existieren da.
Online-Technologie, Marketing trifft recht, ne?
Genau.
Okay.
Genau, und da gibt es einen, den Robert heißt er, glaube ich, mit Vornamen. Wenn du der Meinung bist, dass du fit genug bist, um einen Vortrag dort halten zu dürfen, kannst du dich ja bei dem Robert mal melden.
Okay.
Na, die suchen immer fähige
Köpfe. Okay. Ja, ich denke, da bin ich definitiv noch nicht so weit, aber für die Zukunft ist das bestimmt spannend. Sehr gerne. Also danke für den Tipp da. Okay, da gucke ich vielleicht das nächste Mal einfach vorbei und gucke mir das Ganze mal an und pick da auch die ganzen Gehirne an.
Ja, und da geht halt eben auch immer das, was ich auch sage. Ich glaube, in unserer Branche krankt vieles daran, dass sehr viele nicht vernetzt sind oder gar nicht danach streben, sich zu vernetzen, wie wir das machen, wie wir Datengetriebene das machen. Und das rate ich halt auch, das rate ich auch in deine Richtung.
Ja, da bin ich auch immer fleißig dabei. Also ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich hier meinen Podcast gestartet habe. Einfach um jede Woche mindestens eine Person nochmal detaillierter kennenzulernen und mit ihr über verschiedene Bereiche zu reden, die dann wieder relevant sind. Ich meine, an sich, also wenn man nicht mal einmal die Woche für sowas Zeit findet, dann, keine Ahnung. Also ich finde, das ist auch super wichtig. Ich meine, dadurch bildet sich auch dein eigener Geist und deine eigenen Perspektiven aufs Leben extrem.
Das ist richtig, aber du wirst es schätzen lernen, wenn du jetzt irgendeine bescheuerte Idee hast, die dir irgendwie kommt bei irgendeinem Projekt, da wirst du das sehr schätzen, wenn du auch mal abends einen Kollegen oder Kollegin anrufen kannst und sagst, jo, wie, was hältst du davon?
Ja, klar.
Ja. Also ich bin sehr dankbar. Ich habe Physiker bei mir drin, Philosophen, sehr, sehr intelligente Mathematiker. Und dann durch meine Universitätshistorie auch viele Erziehungswissenschaftler, die mir Feedback geben. Also das kann ich dir auch raten. Such dir Kontakte, die nicht mit Marketing zu tun haben. Nichts, rein gar nichts.
Rein gar nicht, sondern in ganz anderen Branchen und Bereichen. Okay.
Genau. Genau, idealerweise auch Leute, die sogar nichts mit dem Internet zu tun haben. Du hast ja wie jeder andere Mensch auch Eltern, die sind älter als du, die haben keine Ahnung, kein Interesse an diesem neumodischen Internet-Marketing-Gedöns. Und die kannst du einspannen, du kannst du Feedback holen.
Ja, das mache ich auch immer schon. Also vor allem mit meiner Mutter diskutiere ich immer über alles Mögliche, ziemlich viel und ziemlich intensiv. Ich hatte gestern auch eine kleine Diskussion mit meinen Eltern mit beiden beim Essen, weil ich jetzt ja auf LinkedIn Content Marketing mache, für mich selber, für meinen quasi Personal Brand und so ein bisschen auch für unser Unternehmen indirekt dadurch. Und dann war mein Vater auch so sehr stark der Meinung, ja, warum machst du das? Warum steckst du da die Energie rein, wenn es das, also wenn das gar nichts bringt? Und das ist natürlich auch gut nochmal, um da selber drüber zu reflektieren. Und also das ist, glaube ich, immer gut, weil dann muss ich natürlich erstmal selber gucken, okay, was sind denn so die Hintergründe und hab sowas, also weil wenn man selber so in so einen Film geht und so sein Ding macht, dann, das ist mir auch bei einem Projekt neulich passiert, da bin ich dann so tief drin gewesen, dass ich nicht gemerkt habe, okay, das macht gar keinen Sinn, dass ich das jetzt so stark verfolge, zum Beispiel. Und das ist immer gut, deswegen auch da nochmal Feedback zu kriegen.
Eben. Und du musst auch anschauen, was halten jetzt deine Eltern beispielsweise von der Art und Weise, wie du Content Marketing oder Brand Marketing betreibst auf LinkedIn. Und dann rate ich dir auch, rede mit deinen Kundinnen und Kunden darüber, wie du wirkst. Ja, und
Ja, das ist ein
passe
guter
das
Tipp.
unbedingt an. Ja, ich habe das bei mir, also das ist bei mir fest installiert, auch da Rückkopplung zu holen. Und da ziehe ich immer mal gerne in den Diskussionen den Bogen zu dem, was du gesagt hast über meine Person, dass ich ja sehr streitlustig bin, dass ich das ja mag und das liebe. Wir haben sehr viele Projekte akquiriert, genau über diese Schiene.
Ja, glaube ich. Also ich meine, allein weil du zeigst, dass du deine Meinung vertrittst. Ich meine, das ist doch wichtig.
Ich habe letztens einen sehr lieben Geschäftsfreund zum Beispiel mein neues Profilfoto geschickt für LinkedIn. Das hast du, glaube ich, auch gesehen. Das ist übrigens Resultat eines Experimentes. Du erinnerst dich, ich hab eine starke Passion für Analogfotografie und ein Analogfotofreund bringt mir gerade bei, wie man Porträtfotos macht. Und das war im Prinzip ein Testabzug davon. Und der Geschäftsfreund hat gesagt, ich habe wohl sehr viel Authentizität in meinem Auftreten. Das nehme ich mir immer mal an. Deswegen wirst du bei mir auch sehr viel finden aus dem Bereich des Hobbys. Also du siehst bei mir ganz sehr häufig diverse Fotos, die ich aus der Dunkelkammer gezogen habe. Oder ich berichte mal über Experimente mit Photochemikalien. Versuch einfach den Mainstream zu verlassen. Gerade in unserem Bereich findest du sofort Ansatzpunkte, indem du auch wirklich, auch obwohl du so jung bist, mal so einen alten Sack wie mir oder den typischen Influencern einfach mal eine Frage stellst.
Ja, na klar. Ja,
Und ein
ne.
diskutierst. Weißt du?
Klar. Ja, das ist ja auch, woran ich selber immer noch, also klar, also ich mache es jetzt ja schon, also auch unabhängig von dem Podcast jetzt, aber einfach in den Dialog zu gehen mit vielen verschiedenen Menschen und da nochmal dann Meinungen einzuholen von verschiedenen Menschen, das ist ja super relevant, weil jeder hat seinen eigenen Standpunkt und sieht auch Dinge, also nimmt für Dinge auch verschieden wahr.
Ja, das
Okay.
ist richtig. Und du wirst dann auch sehen, dass dann auch in deinem Kopf gegebenenfalls Logiklücken plötzlich gefüllt werden. Ich habe das bei mir gesehen, also das Konzept Instalog, das ist eigentlich auch nur entstanden, weil ich mich mal aufgeregt habe über Influencer-Marketing. Das ging mir so richtig salopp auf den Sack, diese verrückten Thesen. Und ich erinnere mich gerade, da ging es um eine These. Du musst bestimmte Hashtags machen zu bestimmten Zeitpunkten. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich will es jetzt wissen. Und da habe ich mir einfach ein paar Millionen Datensätze geholt.
Ja, geil.
Und
Schön.
da kannst du natürlich dann prüfen, ob bestimmte Hashtag-Kombinationen zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten wirklich zünden.
Ja, geil. Ich feiere das. Also ganz ehrlich, das ist super cool. Also das ist, also hat mir auch echt den Horizont eröffnet, weil ich wusste nicht, dass es man die Daten so in den Massen auslesen und verarbeiten kann. Ja, brauche ich glaube ich auch nichts mehr zu sagen. Also super spannend. Okay.
Natürlich werde ich in deinem Podcast nicht den Endpoint benennen oder die Technologie. Ich sage einfach, ach, wenn man das denn möchte und wenn man die Zeit mitbringt, um das zu recherchieren, kriegt man das hin.
Ja, ich meine, so viel Eigeninitiative und so muss dann ja auch vorhanden sein, wenn man sowas wirklich machen möchte. Ich meine, da braucht man ja nicht direkt eine Blaupause hier zu geben. Okay, ich würde das Ganze hier mal beenden. Jetzt haben wir hier schon über eine Stunde geredet. Super, vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch etwas, was du unseren Zuschauern hier mitgeben möchtest?
Also es wurde eigentlich im Wesentlichen alles gesagt, also alles hinterfragen und ich plädiere dafür, dass dass man neugieriger wird und sich nicht von Buzzwords abspeisen lässt.
Okay,
Genau.
super.
Und mehr Ethik- und Moraldiskussion. Genau. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwo mal bemerkt. Ich wünsche mir mehr Diskussion auch in unserer Branche über Ethik, Moral. Welche Werkzeuge kann man, darf man verwenden?
Okay, super spannend. Dann hoffen wir mal, dass es da noch viel mehr Diskussionen geben wird und dass alle, die den Podcast bis hierhin gehört haben, auch ordentlich was mitgenommen haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge oder hören uns, je nachdem, wo ihr das Ganze seht oder hört. Folgt dem Johannes doch einfach auf LinkedIn oder guckt bei Instagram mal vorbei. Da gibt es dann wieder spannende Fotografien von dir zu sehen. Genau, je nachdem, wofür man sich interessiert. Aber auf Insta, auf LinkedIn findet man wirklich viele, viele spannende Projekte und Artikel von dir. Und wenn man sich da weiter reinfuchsen will, ist das, glaube ich, der beste Ort, um damit zu starten. Dann danke, dass du dabei warst. Und ja. Bis demnächst. Ciao.
Ciao, ciao.